Hyperpolitik, ein Podcast von Ines Schwertner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hyperpolitik. Alles ist politisch, aber nichts verändert sich. Darum geht's in Hyperpolitik. Einmal im Monat spreche ich, Ines Schwertner, über alles, was gerade politisch läuft, was uns beschäftigt, was in den Zeitungen, im Fernsehen hoch und runter besprochen wird und ordne das ein. Worum geht es eigentlich wirklich? Und ich glaube, das, was uns in den letzten Wochen am allermeisten beschäftigt hat, war ja die Frage der Renten. Also das ganze Rentenchaos dieser Regierung wird heute einmal aufgeräumt und wahrscheinlich wird es auch immer noch weitergehen, aber für den Moment sortiere ich das erst einmal ein. Ich beginne aber jede Folge von Hyperpolitik immer damit, eine kleine Szene zu beschreiben, die besonders hyperpolitisch ist. Also wo man denkt, das kann jetzt eigentlich nicht sein, das kann jetzt eigentlich nicht wahr sein. Und um mich nochmal kurz zurückzuholen zu der letzten Folge, wo es ja darum ging, ich war in New York zu Besuch und New York hat jetzt einen neuen sozialistischen Bürgermeister. Woo! Also Zohran Mamdani hat es wirklich geschafft, er hat die Wahlen gewonnen, er ist jetzt New Yorker Bürgermeister und alle so, yeah, was passiert jetzt, wird New York untergehen oder wird doch einfach nur die Stadt ein bisschen müllfreier und die Busse fahren kostenlos, kurz vor der Revolution also praktisch. Und alle waren total erfreut und ich natürlich auch. Und dann gab es eine Szene in der letzten Woche, die so schräg war, dass ich dachte, das hätte ich mir vor 10 Jahren auch nicht vorstellen können. Nämlich, dass Zohran Mamdani ins Weiße Haus eingeladen wurde zu Trump. Trump hat ihn eingeladen und die beiden waren in seinem Büro im Oval Office. Trump sitzt, Mamdani steht neben ihm und Mamdani wird gefragt während dieser Pressekonferenz von Journalisten, würden sie sagen, Trump sei ein Faschist? Und Mamdani natürlich ein bisschen zurückhaltend, so Und Trump sagt sofort, ist schon okay, Bruder, also Junge, Boy, sag es ruhig, denn das ist dann einfacher, das macht es einfacher. Und dann sagt Mamdani eben, okay, ja, ist er. Und das war ja so absurd, also man müsste sich diese Szene vorstellen, im deutschen Kontext, als wäre jetzt Alice Weidel Bundeskanzlerin und Elif Erhard wird Bürgermeisterin in Berlin und muss ins Bundeskanzleramt und wird dann gefragt, ob Alice Weidel eine Faschistin ist. Und die sagt dann, ja, das darfst du ruhig sagen, das macht die Sachen einfacher. Also daran merkt man schon immer noch, wir können uns im politischen Deutschland über ganz viele Sachen aufregen. Die USA ist immer noch 10 Schritte weiter. Also ich dachte in dem Moment, als ich das gesehen habe im Internet, okay, wir leben in einem Paralleluniversum. Das kann es jetzt eigentlich nicht geben, das kann jetzt nicht wirklich passiert sein. Aber es ist wirklich das eingetreten, was wir befürchtet haben. Trump macht einfach so, als wären die gute Kumpels und als wäre das alles gar kein Problem. Okay, jetzt ist ein demokratischer Sozialist Bürgermeister, aber Hauptsache, ich bin jetzt wieder gerne in New York. Also er macht diese Kumpelnummer. Es kann trotzdem sein, dass er nächste Woche mit der Nationalgarde in New York einmarschiert. Und das ist die absolute Craziness unserer Zeit, dass beides parallel nebeneinander passieren kann oder vorstellbar ist. Das zeigt einmal, wie Trump regiert und dass man überhaupt nicht weiß, was morgen ist. Welche Art von Friedensplan gibt es oder nicht, ob er seine Meinung ändert, hat so krasse Konsequenzen für die ganze Weltpolitik, für die Bevölkerung in New York, aber für die Bevölkerung überall. Insofern ist es, wenn man sich das mal vor Augen hält, absolut verrückt. Deswegen darf man gar nicht viel länger drüber nachdenken, dass der mächtigste Präsident der Welt so ein Typ ist. Man vergisst es, man verdrängt es jeden Tag, aber es ist tatsächlich so. Also das ist wirklich Hyperpolitik at its best. Das werden wir so schnell in Deutschland nicht einholen können, aber die CDU gibt sich zumindest Mühe, bei Trump neben nichts nachzustehen. Insbesondere die Junge Union und die junge Gruppe im Bundestag, die habe ich gefressen, weil das sind so jüngere Männer in meinem Alter, also jung, die jetzt meinen, sie müssten den Aufstand proben. Ausgerechnet diese junge Union, die Friedrich Merz noch zum Kanzler gemacht hat, also denen alle anderen Kandidaten schon immer, Merkel, Laschet, alle, die sie vorher da waren, immer zu soft waren und zu links, weil die gesagt haben, wir brauchen jetzt einen richtig harten Mann, Friedrich Merz und so weiter. Jetzt ist Friedrich Merz Kanzler und sie versuchen ihn, ich würde so weit gehen, es zu sagen, zu stürzen anhand dieser Rentendebatte, was nicht nur extrem dumm ist, würde ich sagen, politisch dumm ist, sondern eben auch extrem gefährlich, weil es findet statt, dieses Machtspielchen gegen Friedrich Merz findet statt auf dem Rücken von 21 Millionen Rentnerinnen und Rentnern. Worum geht's bei diesem Rentenpaket, das jetzt auch vermutlich wieder aufgeschnürt wird in den kommenden Tagen? Deswegen ist jetzt alles, was ich jetzt gerade sage, ist so Status quo. Und das zeigt auch schon, wie umkämpft das ist, weil sich jeden Tag etwas dazu ändern könnte. Und man kommt ja kaum mit, also selbst wenn man im politischen Betrieb ist, kommt man ja kaum mit. Worum geht's eigentlich? Weil im Diskurs so viele Lügen und Mythen wieder umherschwirren, dass wir die ganze Zeit damit zu tun haben, überhaupt zu erklären, worum geht's. Also, in dem vorliegenden Rentenpaket von Bärbel Baas, Arbeitsministerin, SPD, geht es darum, mehrere Punkte aus dem Koalitionsvertrag zu verwirklichen. Das ist einerseits das Rentenniveau auf 48% zu halten, also eine Haltelinie einzubauen. 48% des Lohns werden dann eben durchschnittlich als Rente gezahlt. Das ist sehr, sehr wenig. Also man muss das sagen, dieses Rentenniveau ist sehr, sehr wenig. Es war früher schon mal viel, viel höher. Es wurde abgesenkt von 53 auf 48% während der Agenda-Jahre. Und das heißt, das ist jetzt schon für ganz viele Menschen, ein Viertel der Rentnerinnen und Rentner haben bereits jetzt schon eine Armutsrente. Und die Armutsrenten haben sich seitdem auch verdoppelt, also seit dieser Runtersetzung des Rentenniveaus. Das heißt, es ist das absolute Minimum, diese 48% zu halten. Sollte dieses Rentenpaket nicht kommen, käme es zu einer realen Rentenkürzung. Wenn man diese Haltelinie eben nicht hat, dann würde es bis 2031, wo bis dahin sie gelten soll, die Renten real gekürzt werden auf 46%. Und das bedeutet für die Menschen dann im Portemonnaie einfach weniger Geld, weil wir wissen, auch die Preise steigen weiter, die Mieten steigen weiter, also Rentnerinnen sind ja davon nicht ausgenommen. Und das betrifft natürlich nicht nur diejenigen, die jetzt schon Rente haben, sondern natürlich auch diejenigen, die in den nächsten Jahren in Rente gehen würden. Also das Rentenniveau ist ein großes Thema, daran stören sich vor allem die Junge Union. Dann gibt es noch die Aktivrente in diesem Paket, also der etwas ominösere Bestandteil, würde ich mal sagen, wo es darum geht, dass diejenigen, die können, länger arbeiten können. Das geht auch jetzt schon. Es wird dann halt nochmal begünstigt. Da würden wir jetzt als Linke sagen, braucht man jetzt nicht unbedingt, weil uns geht es ja um die Leute, die wirklich sich kaputt schuften und nach 40 Jahren in Rente gehen sollen. Aber es ist jetzt auch nicht besonders schädlich. Also jeder, der weiterarbeiten will, kann das natürlich tun. Und es geht um die Mütterrente. Es geht um die Mütterrente 2, dass diejenigen Mütter, die Kinder geboren haben vor 1992, eben auch dafür eine Rente, quasi eine Entschädigung bekommen für diese Sorgearbeit, die sie geleistet haben. Das ist in diesem Paket zusammengeschnürt, wie immer ein Kompromiss aus den verschiedenen Parteien. Und die Junge Union greift das jetzt eben an auf ihrem Deutschland-Tag. Ich gucke mir das ja immer an. Also das ist ja das Schlimme, dass ich immer wieder diesen Politmasochismus habe, dass ich mir den Deutschland-Tag der Jungen Union seit Jahren angucke, weil das eigentlich immer die größte Shitshow ist. Seit jeher. Aber jetzt haben sie es eben wirklich nochmal geschafft, ihren Kanzler, der schon relativ weit rechts steht innerhalb der Union, rechts zu überholen und zu sagen, wir greifen jetzt dieses Rentenpaket an, weil wir halten es nicht für generationengerecht. Und das klingt natürlich erstmal total nachvollziehbar. Und man denkt so, stimmt, das ist jetzt ja, die Jungen müssen einzahlen, total ungerecht. Ist auch klar, dass das die Junge Union sagt. Es ist aber alles Bullshit. Also man darf sich wirklich auf diesen Pfad überhaupt gar nicht einlassen. Erstens wissen diese jungen Männer, sind es ja in der Regel, überhaupt nicht, wovon sie reden, weil sie natürlich weit davon weg sind, schon 40 Jahre gearbeitet zu haben oder zu wissen, was das für Leute bedeutet, dass sie rechtzeitig in Rente gehen sollen, die auch weit davon weg sind, einen Armutslohn oder eine Armutsrente zu bekommen. Also all das ist schon mal Bullshit. Aber die Frage der Generationengerechtigkeit ist auch deshalb falsch, weil es geht ja um die Beitragszahler, die in die Rentenkasse einzahlen. Und Beitragszahler sind wir alle oder sind eigentlich alle Menschen, die arbeiten gehen, die beitragspflichtig sind, zahlen auch in die Rentenkasse ein. Egal, ob sie 25 sind, 35 oder 45. Also es geht um die Beitragszahler und es geht nicht um alt und jung. Also mein Sohn, der 10 ist, der zahlt nicht in die Rentenkasse ein. Das ist auch okay, weil der ist Schüler. Der soll auch noch nicht in die Rentenkasse einzahlen und das ist auch in Ordnung. Der würde das vielleicht irgendwann tun, aber es geht wirklich um die Frage, wer zahlt eigentlich in die Rentenkasse ein? Und das ist der eigentliche Punkt, weil unsere Kritik ist, es zahlen zu wenige ein. Es zahlen nämlich genau diejenigen nicht ein, die meistens einen besseren Verdienst haben. Das sind allen voran Abgeordnete, Politiker, die einzahlen sollten, die in die Pensionskasse einzahlen. Genauso wie Beamte und Selbstständige. Also die Menschen, die im Grunde durchschnittlich mehr verdienen, das gilt nicht für alle Beamte, aber trotzdem ein einheitliches System zu schaffen, in dem wirklich alle einzahlen, sodass man da eine Gerechtigkeitslücke schließt. Das ist sehr wichtig und diejenigen, die mehr haben, sollen auch mehr einzahlen. Die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze muss verdoppelt werden, wenn nicht sogar abgeschafft werden, perspektivisch, um eben zu sagen, jemand, der 11.000 Euro verdient, soll auch für diesen Lohn in die Rentenkassen einzahlen, damit es ausgeglichen wird. Das heißt, es geht darum, zahlen alle ein, zahlen sie ihren gerechten Beitrag, damit die Rentenkassen aufgefüllt werden. Und alles Weitere, was jetzt in diesem Rentenpaket verhandelt wird, kommt zusätzlich an Steuergeld dazu. Und das ist eben auch so ein Streitpunkt. Tut mir leid, wenn es jetzt sehr technisch wird. Aber ich glaube, es ist wichtig, das einmal aufzuklären, weil diese Mythen sich so wie so ein Dunst über allem tragen. Und das Argument der Jungen Union ist auch, das ist aber auch ungerecht, weil das müssen jetzt die Steuerzahler zahlen. Ja, das stimmt. Das war aber ehrlicherweise schon seit Bismarck und auch unter Konrad Adenauer schon so. Also es war schon immer so geregelt, dass ein Teil der Renten nicht nur von den Beiträgen kommt, sondern immer auch durch das Steuergeld hinzugenommen wird. Das heißt, das ist überhaupt nichts Neues. Es ist so, man würde fast sagen, eine grundkonservative Idee. Und insofern ist es jetzt keine komische Verrücktheit von Bärbel Baas. Und trotzdem ist es eben der Angriffspunkt. Der einzige Punkt, der stimmt an der Kritik der Jungen Union, ist, dass diese Haltelinie von 48% nur bis 2031 gelten soll und danach eben unklar ist, was damit passiert. Und das kritisieren wir auch, weil wir sagen, wir wollen ja das Rentenniveau nicht nur stabilisieren, sondern eigentlich sogar wieder anheben, weil 48% nicht ausreicht. Und deswegen ist diese Haltelinie nur bis 2031 festzulegen tatsächlich nicht nachhaltig gedacht. Also es ist einfach sehr, sehr kurzfristig gedacht zu sagen, jetzt die nächsten Jahre kommen wir schon irgendwie über die Runden und für danach ist die Finanzierung nicht gelöst. Das heißt, das ist der einzige Punkt, wo ich sagen würde, da haben Sie recht, aber Sie drehen das natürlich auf eine vollkommen andere Seite. Also Sie kommen von der ganz anderen Richtung, weil Sie eben wollen, sowohl das Rentenniveau anzugreifen, als auch das Rentenalter und perspektivisch zu sagen, das Rentenalter soll an das Lebensalter gekoppelt werden, was im Grunde bedeutet, die Menschen werden gezwungen, länger zu arbeiten. Wenn sie es nicht tun, ist das eine reale Rentenkürzung. Also das Ganze läuft auf reale Rentenkürzungen hinaus. Und das ist die Wahrheit, die man immer wieder aussprechen muss, dass diese ganze Politik der Jungen Union im Namen der Generationengerechtigkeit real Rentenkürzung bedeuten. Das bedeutet längere Arbeitszeit. Es bedeutet in jedem Fall, dass diejenigen, die sowieso schon eine geringe Rente haben, noch weniger haben. Und das ist also eine Vertiefung dessen, was schon vor 20, 25 Jahren angefangen wurde. Und um jetzt nicht nur gegen die Junge Union zu schießen, weil das ist auch sehr leicht, gegen die zu schießen, weil die sind natürlich auch extrem bekloppt. Und deswegen nenne ich sie auch immer Hayopais, weil mich die wirklich so aufregen. Also weil ich gar nicht mehr ganz sicher bin, ob die das bewusst machen, um Friedrich Merz zu stürzen als Machtpolitik. Dann wäre es einfach zynisch, weil es auf dem Rücken der Rentnerinnen und Rentner. Oder ob sie wirklich einfach so dumm sind, das zu glauben und zu glauben, sie würden da Generationengerechtigkeit herstellen. Ich bin mir manchmal nicht so ganz sicher, ehrlicherweise. Aber um nicht nur auf die Junge Union rumzuhacken, natürlich ist es auch ein Problem des Machtkampfes innerhalb der Union. Also Jens Spahn hat es nicht unter Kontrolle. Ich glaube, er will es auch nicht unter Kontrolle haben, weil er möchte eigentlich auch insgeheim den Kanzler stürzen. Also das ist wieder so ein Ausdruck des Rechtsrucks innerhalb der Union. Das ist das eine. Ich kann aber auch an der Stelle jetzt nicht SPD und Grüne ganz, tut mir leid, ich weiß, es ist immer politisch ein bisschen schwierig, aber ich kann sie auch nicht ganz von der Angel loslassen, weil das Rentenniveau eben während der Agenda 2010, während der ganzen Zeit von Hartz IV, mit abgesenkt wurde. Und das heißt, dass wir jetzt überhaupt diese Verdopplung an Armutsrenten haben, dass wir überhaupt diese Situation haben, dass wir uns darüber streiten müssen, dieses Rentenniveau zu halten, was das absolute Minimum ist, also wofür gerade die Arbeitsministerin ja kämpft, hat aber die SPD verursacht. Also die ganze Frage, den Niedriglohnsektor, die Finanzierbarkeit der Renten, all das, die Einführung der Riester-Rente, meiner Meinung nach der größte Unfall neben Hartz IV war diese Einführung der Riester-Rente, die dafür gesorgt hat, dass Renten privatisiert werden, dass wir private Vorsorge zur neuen Normalität machen, wo dann große Unternehmen daran verdienen, wo die großen privaten Versicherer daran verdient haben in den letzten Jahren und bei den Menschen überhaupt nicht viel mehr angekommen ist. Also der bürokratische Aufwand, den die Riester-Rente bedeutet und das, was das für die Menschen, was da am Ende bei rauskommt, steht in überhaupt keinem Verhältnis. Deswegen müsste man auch dieses gesamte System Riester wieder rückabwickeln. Also um das Rentensystem wirklich gerecht zu machen, muss diese dritte Säule, die eingeführt wurde, der privaten, kapitalgedeckten Renten, die Schwankungen unterlegen ist und die natürlich sich auch einfach nicht jeder leisten kann. Also es gibt einfach einen großen Teil an Rentnerinnen und Rentnern, insbesondere im Osten, die haben kein Vermögen und die haben auch nicht die Möglichkeit, nochmal 100 Euro im Monat in ETFs und irgendwie was reinzustecken. Das heißt, dieser ganze Diskurs, und das war gestern auch im Bundestag bei der Generaldebatte so, alle bis hin zu den Grünen sprechen von kapitalgedeckten Renten. Und das ist einfach eine große Gefahr, weil wir ein so wichtiges Segment wie die Renten auf den Kapitalmarkt werfen. Das ist wie bei den Wohnungen. Das ist eine Sache, wenn man das einmal macht, kann man es ganz schwer nur wieder zurückholen. Und das heißt, es können erstens nicht alle machen, deswegen ist es schwierig. Und zweitens sorgt man eben dafür, dass diese Kapitalisierung und die Privatisierung der Renten sich auf dem Kapitalmarkt, wo dann Menschen damit große Dividenden und Gewinne machen, was aber in keinem Verhältnis steht zu dem, was da eingezahlt wird. Und damit macht man das beitragsfinanzierte Rentensystem, das umlagefinanzierte Rentensystem, was wir haben seit Bismarck. Und Gott bei Gott, also als Linke bin ich nicht die Letzte, die Bismarck jetzt feiert. Aber dieses Sozialsystem ist sicher. Das Rentensystem ist sicher. Es hat Weltkriege überlebt. Es hat Wirtschaftskrisen überlebt. Es ist sicher. Die Rücklagen sind da. Und jedes Gerede davon, dass das umlagefinanzierte System unsicher sei, ist Bullshit. Erstens, und es lohnt sich auch darum zu kämpfen, weil es trotzdem, trotz aller Mängel, die es jetzt hat, das Gerechteste ist, was wir haben. Weil es nämlich wirklich für Generationengerechtigkeit sorgt und weil es auch für Gerechtigkeit sorgt innerhalb der Beitragszahler. Deswegen kämpfen wir für das umlagefinanzierte System, aber wollen es eben viel, viel gerechter machen, dass alle einzahlen, dass die Arbeitgeber einen größeren Anteil daran tragen. Ist in vielen anderen Ländern auch so, dass die Arbeitgeber mehr zahlen als die Arbeiterinnen und Arbeiter. Das heißt, auch das ist möglich. Ich weiß, es ist in Deutschland manchmal schwer vorstellbar, weil es einfach so starke Wirtschaftsverbände gibt, die sagen, wenn das passiert, dann wird wahrscheinlich die Welt untergehen. Zufälligerweise in anderen Ländern, wo das so ist, ist die Welt noch nicht untergegangen. Insofern könnte man auch dafür kämpfen und da einfach für mehr Gerechtigkeit sorgen. Und ich glaube, wenn mehr Leute das alles wüssten, und ich meine, wir haben tolle Rentenexpertinnen bei uns in der Partei, Sarah Vollert macht das für uns im Bundestag. Das heißt, wenn mehr Leute davon wüssten, was eigentlich das Problem ist, ich glaube, dann würden sie auch anders entscheiden. Und was mich zumindest erfreut hat, ist trotz dieses wirklich bekloppten Diskurses, wo Top-Ökonomen, also wirklich so Ökonomen, den ganzen Tag rauf und runter behaupten, die Rente sei nicht sicher. Und eben die Junge Union das behauptet, trotz dieser Welle an Desinformationen, sagt zumindest jetzt eine Forsa-Studie aus dieser Woche, sagt diese Forsa-Studie, dass alle Altersklassen, also egal ob jung, alt, mittel oder egal aus welchen, ob Rentner, Selbstständige oder Arbeiterinnen, Arbeiter, alle sagen durchweg, wenn die Rente soll gesichert bleiben bis 2031 und wir nehmen danach auch keine Rentenkürzungen in Kauf. Also die Menschen haben trotzdem einen gesunden Menschenverstand, der ihnen sagt, es darf keine Rentenkürzung geben, auch in Zukunft nicht, um jetzt die Rente stabil zu halten. Und ich glaube, das ist gut für uns auch als Linke, als Argument zu sagen, die Menschen haben dafür ein Gespür. Es gibt einen Gerechtigkeitssinn, der ihnen auch sagt, trotz dieses ganzen Geredes von Generationenproblematik spüren die Leute, dass darin ein anderes Problem liegt. Und deswegen gibt mir das ein bisschen Hoffnung, dass wir jetzt diesen Sturm überstehen. Wir wissen aber, wie gesagt, nicht, was in der Koalition jetzt rauskommt. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Rentenpaket nochmal schlechter wird, weil es einfach ein Machtkampf ist und Friedrich Merz wahrscheinlich Angst hat, dass diese Abstimmung zu verlieren. Es könnte wie jeden Tag so sein, mittlerweile bin ich mir nicht mehr sicher, dass auch so eine Koalition daran zerbricht an der Frage. Ich weiß jetzt nicht, ob es nächste Woche wäre oder erst in einem halben Jahr, aber man sieht schon, dass da immer wieder krasse Widersprüche aufeinanderprallen und man sieht eben auch vor allem deutlich, dass es bei so einem eigentlich sensiblen Thema wie Renten und Rentenalter, wo jede Woche ein Angriff kommt und gesagt wird, ihr müsst bis 70 arbeiten, das ist ja ein Versuch, den die Arbeitgeberlobby und Konservative und Liberale wirklich nonstop machen, die prüfen, wie weit sie gehen können. Und ich weiß, wir haben jetzt keine französischen Verhältnisse, es wird jetzt auch kein Generalstreik wahrscheinlich passieren, wenn es auf das Rentenalter geht, weil im Grunde, also im Vergleich, die Deutschen tendieren nicht so stark dazu, sofort die Straßen anzuzünden, wie die Franzosen das tun. Die haben schon dreimal in Folge durch große Streiks so Rentenreformen stoppen können. Also man sieht, dass es möglich ist. Aber wenn man die deutschen Verhältnisse kennt, wie gesagt, weiß ich nicht, ob das in dem Sinne so möglich ist. Aber ich glaube trotzdem, dass Gewerkschaften, Sozialverbände, dass alle, die davon betroffen sind oder betroffen sein könnten, also auch dass junge Leute, jeden Grund haben, bei solchem Angriff auf die Rente auf die Straße zu gehen. Weil am Ende betrifft es uns alle. Irgendwann werden wir alle in Rente gehen. Und selbst wenn wir jetzt noch nicht direkt betroffen sind, sollten wir es für unsere Omas, Opas, Eltern tun, weil es eben nicht darum geht, dass wir die Generationen gegeneinander ausspielen. Also ein kluger Genosse von mir hat einmal gesagt, dass der Generationenkrieg ist Klassenkampf für Dumme. Also lasst uns lieber den Klassenkampf führen, wo er richtig ist, nämlich gegen die großen Bonzen, die nicht einzahlen wollen, und auch gegen die Politiker, die diejenigen schützen, die nicht einzahlen wollen. Damit, das war jetzt kein offizieller Aufruf zum Generalstreik, aber ihr wisst, glaube ich, was gemeint ist. Also ich finde, Protest ist schon legitim. Und zum Abschluss noch dieser Folge, es ist ja auch immer, ich soll ja auch immer wieder mit was Positivem enden. Also positiver als Generalstreik geht fast nicht, aber trotzdem sollte ich es noch erwähnen, weil diesen hyperpolitischen Diskurs zu durchtrennen und auch sich davon zu lösen, was passiert jeden Tag in den Medien und welche Sau wird da durchs Dorf getrieben, ist wirklich auch so Organisierungsarbeit, die am Boden der Tatsachen stattfindet. Und deswegen freue ich mich, dass wir als Linke jetzt mit der Mietenkampagne, die wir auch im letzten Monat gestartet haben, genau diese Arbeit machen. Also als ein Beispiel dafür, und das machen andere Parteien auch, und da sind wir wirklich nicht die Einzigen, aber es zeigt sich, dass diese langfristige Organisierungsarbeit und zu sagen, wir bleiben beim Thema Mieten dran, egal ob sonst politisch wieder vergessen wird. Wir bieten weiter die Mietwucher-App an, wir bieten weiter den Heizkostencheck an, wir sagen weiter, wir gehen an die Haustüren, wir fragen die Menschen, was ihr Problem ist, wir machen Sammelwidersprüche, wir machen Mieterinnenversammlungen, wir helfen den Menschen, dass sie zu ihrem eigenen Recht kommen. Das ist die Arbeit, die viel zu selten in den Medien vorkommt, die Leute vor Ort aber sehen, und sie spüren, es ist noch jemand da und kümmert sich um mein Problem, egal ob das in der Tagesschau läuft oder nicht. Und ich glaube wirklich sehr, dass wir da diesen langen Atem brauchen, um den Menschen zu zeigen, wir sind immer noch da und wir bleiben immer noch an diesem Thema dran, weil für viele bedeutet das etwas, wenn sie 150 Euro Heizkosten, die falsch abgerechnet wurden, wieder zurückbekommen. Und für viele bedeutet das etwas, zum ersten Mal auf einer Mieterinnenversammlung zu sein, um das Gefühl zu bekommen, wir können uns dagegen wehren, wenn das Treppenhaus dreckig ist. Wir können uns dagegen wehren, wenn irgendwas nicht richtig gedämmt ist. Wir können gemeinsam eine Mietminderung erstreiten, was auch immer. Es sind manchmal diese kleinen Kämpfe im Alltag, die dann was Größeres bedeuten und die Menschen dann zeigen, hey, ich kann zum Mieterverein gehen. Hey, ich kann mich eigentlich wehren. Oder eben, ich kann mich zusammenschließen, mich gegen den Vermieter wehren. Und das erhöht die Chance, dass man sich beim nächsten Mal vielleicht auch gegen den Chef wehrt oder dass man sich dann politisch engagiert. Also das ist die Arbeit, die wir machen, die eigentlich die grundlegendere ist, finde ich, um stärker zu sein, um auch vielen Menschen zu zeigen, dass wir glaubwürdig dabei sind. Und dann bei der nächsten großen Sache, und da ist jetzt das Rentenpaket nur eine Geschichte, das könnte in ein paar Monaten schon wieder was anderes sein, um ihnen zu zeigen, es lohnt sich, sich zu organisieren, egal ob in Gewerkschaften, Parteien oder auch in Verbänden, die für soziale Gerechtigkeit streiten. Es lohnt sich, sich zu organisieren, weil man gemeinsam auch solche Angriffe abwehren kann und weil man vielleicht sogar was Positives erstreiten kann. Insofern, ja, bin ich sehr stolz darauf, dass wir das jetzt gemacht haben, und ihr könnt auch gerne diese Angebote ausprobieren, weil sie helfen tatsächlich. So wurde mir das von vielen schon erzählt, die sich dann schöne Weihnachtsgeschenke davon kaufen können, weil ihre Vermieter nämlich einfach die Heizkosten falsch abgerechnet haben. Also, was könnte es Schöneres geben, als Weihnachtsgeschenke zu kaufen von Geld, das die Vonovia wieder zurückzahlen muss? Toll. Das damit, und damit freue ich mich auf die nächste Folge, die dann eine Weihnachtsfolge sein wird. Wir sehen uns dann also bei Punsch und Glühwein zum Christmas Special. Bis dahin. Ciao.